Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen guten Abend mal wieder. Wie geht es dir heute?
Benedikt, freut mich, dich zu sehen, freut mich, dich zu hören. Vielen Dank. Auch dir einen schönen guten Abend. Mir geht's ja so, lala, werde gleich näher drauf eingehen. Ich habe ein bisschen Rücken.
Deshalb, Team Rücken.
Team Rücken, richtig. Team Rücken schlägt zu. Gehen wir gleich ja, näher drauf ein. Aber wie geht's dir? Ich hoffe, du bist immer noch ja, auf dem Weg der Besserung.
Ja, soweit. Ich habe auch Rücken seit langem. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Wir ändern jetzt die Art des Trainings vom inaktiven manuellen Therapie zum aktiven selbst trainieren und ja, hoffe, das geht jetzt mit großen Schritten voran. Es ist jetzt Ende Juli, wäre schon nice, einfach demnächst mal wieder ja, was machen zu können. Aber nee, ansonsten geht's mir gut. Deswegen kein langes Rumlabern, auch wenn es jetzt schon so gekommen ist. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 71. Folge Paartherapie. Domi, schönen guten Abend. Los geht's. Was geht ab in deiner Disc Golf Welt? Was ist los mit deinem Rücken?
Was geht ab in meiner Disc Golf Welt? Da ja, ging ja zuletzt einiges ab. Also ich bin ins Turniergeschehen mal wieder oder habe da mal wieder eingegriffen, habe in Rüsselsheim Turnier gespielt. Jetzt steht eigentlich, ich sage eigentlich, dieses Wochenende. Heute ist Mittwoch, das heißt, jetzt in 2, 3 Tagen steht eigentlich das Turnier in Darmstadt an, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Aber ja, beim Training letzte Woche, am Wochenende, da ja, auf gut Deutsch, hat der Rücken zugemacht. Ich glaube, anders kann man es kann man es nicht sagen, zumindest als Laie. Aber ja, ich habe irgendeine Verhärtung, irgendein Muskel will nicht ganz so, wie ich will. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, woher es jetzt schlussendlich kam oder kommt. Keine Ahnung, ob es jetzt vom Disc Golf kommt oder kam. Ob es durch doch wieder mehr Laufen, mehr Training generell, ob es vielleicht doch auch ein bisschen zu viel hier am Laptop beziehungsweise am Schreibtisch sitzend war. Ich weiß es nicht. Jedenfalls konnte ich mich am Samstag so gut wie gar nicht mehr bewegen. Ich bin froh, irgendwie ins Auto reingekommen zu sein, nach Hause gekommen zu sein. Und ja, habe dann den halben Samstag, den ganzen Sonntag in liegender Position verbracht. War natürlich super schön, weil ich hatte die bestmöglichste Ausrede, den ganzen Tag European Open zu schauen. Nice. Ich habe mir extra auch noch eine Disc Golf Network Subscription gegönnt, damit ich das auch alles live verfolgen konnte. Und ja, am Montag gab es eine schnelle, aber sehr, sehr gute Spritze. Das hat fast schon Wunder geholfen. Und seitdem gibt es ja hochdosierte Mittelchen, die mir da helfen, wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Und überraschenderweise geht es jetzt, Stand heute Mittwoch, echt ganz gut. Ich will noch nicht sagen, ich kann schon wieder Sport machen oder bin schon wieder spielfähig, was Scheibenwerfen anbelangt. Dadurch, dass es mir heute Morgen dann doch so gut ging, habe ich mich nicht durchringen können, mich schon abzumelden und abzusagen. Aber ja, jetzt auch gegen Abend ist es wieder nicht ganz so ideal. Ich sitze hier auch ein bisschen komisch auf meinem Stuhl in so einer halben Sitz-Steh-Bewegung. Deshalb ja, voraussichtlich werde ich am Wochenende nicht spielen, werde entsprechend da jetzt noch absagen und werde mich dem Körper widmen, dass ich dann für die EM in 3 Wochen fit bin. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge auf meiner Seite gerade.
Eieiei.
Eieiei, Team Rücken, ne? Team Rücken.
Team Rückentherapie. Ja, also das tut mir natürlich sehr leid zu hören. Ich hoffe, dass ich das schnell legt und aus meiner Erfahrung heraus ist es wahrscheinlich nicht die Bewegung, sondern die Arbeit, sagen wir es mal so, das Nicht-Bewegen, das ist auf jeden Fall gerade ein ganz großer Punkt, den ich behandle und den mir jetzt die 2 Handvoll Leuten, mit denen ich professionelle Meinungen ausgetauscht habe, die in dem Metier zu tun haben, gesagt haben, dass wahrscheinlich alles irgendwie am Ende doch auf zu viel sitzende Tätigkeit und zu wenig Ausgleichstraining zurückzuführen ist und man daran, egal was man für eine Vorprägung rückentechnisch hat, arbeiten muss. Also ja, ja. Ich hoffe, du kannst es mit Bewegung hinkriegen und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, bewegen hilft immer. Und ja, genau. Also das.
Ja, das ist schon ein bisschen witzig, weil ich habe es ja, ich weiß gar nicht wann, ich glaube vor 2-3 Folgen oder so, entsprechend vor, ich weiß nicht, 4-6 Wochen angekündigt, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr ins Training einsteige. Also nicht nur Disc Golf technisch, sondern auch so körperlich, was ich auch 1:1 in die Tat umgesetzt habe und wirklich sehr viel laufen war. Bin Fahrrad gefahren, ich bin auch einiges an Spazieren gewesen. Ich habe so ein bisschen wieder Freeletics angefangen, auch nicht zu sehr, aber so ein Stück weit zumindest. Und jetzt kommt das Ganze, was mich so ein bisschen auch verleitet hat, so okay, vielleicht war es zu viel oder doch mal eine falsche Bewegung oder die falsche Kombination oder so, weil es echt zu einem komischen Zeitpunkt kommt. Also wäre es im April, Mai dazu gekommen, da saß ich sehr, sehr viel hier am Schreibtisch, da hätte ich das sofort unterschrieben, aber jetzt, ja, bisschen komisch, aber wie gesagt, es ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Es wird, so wie es ausschaut, aktuell nichts super Langfristiges sein. Ich hoffe, die EM ist nicht in Gefahr, aber es hat mich selbst so tierisch gewurmt und genervt, weil ich auch am Wochenende jetzt nochmal super viel machen wollte und jetzt die Woche über und das fällt jetzt alles ins Wasser im wahrsten Sinne des Wortes und das nervt, aber ja, ist so, kann man nichts machen. Muss man durch und wird auch wieder gehen, zum Glück.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig gefällt ist, den Akuttermin abzusagen, um das langfristige Ziel im Auge zu behalten. Und lieber auf der EM fit zu sein, auch wenn ich tatsächlich über das Turnier in Darmstadt immer nur Gutes gehört habe und ich glaube, das richtig geil wäre.
Ja, also das wird sicherlich richtig gut. Ob ich da jetzt dabei bin oder nicht, ist mal dem Turnier völlig egal. Aber ich hätte mich total gefreut, habe dort noch nie ein Turnier gespielt, habe den Kurs auch noch nicht häufig gespielt, erst 3-mal. Aber ja, ist wie es ist. Völlig richtig, langfristige Ziele sind da höher priorisiert und dann muss ich gucken, dass ich dieses Jahr in Deutschland noch das ein oder andere Turnier spiele. Falls ich denn nächstes Jahr die DM spielen möchte, müsste ich mich da noch für qualifizieren. Aber ja, das ist ein anderes Thema, da gehen wir heute
nicht. Da sprechen wir dann Anfang nächsten Jahres drüber, genau. Wie real das Problem sein wird mit der DM-Qualifikation. Ich kann auf jeden Fall sagen, das ist ein reales Problem. Gut, ich kann sie jetzt verletzungstechnisch sowieso nicht spielen, aber durch meinen Ausfall ab März hat es bei mir ja nicht gereicht. Deswegen, ich könnte auch nicht spielen, selbst wäre ich fit, jedenfalls nach den Vorgaben, die da herrschen.
Richtig, ja. Du musst jetzt erstmal gucken, dass du fit wirst und dann mal wieder so eine Scheibe in die Hand nehmen kannst.
Ich hatte tatsächlich Scheiben in der Hand.
Nein, wirklich?
Ja. Wann war es denn? Vorletztes Wochenende war ich auf einem 30. Geburtstag und wurde gebeten, doch bitte einen Faltkorb zu organisieren und ein paar Scheiben mitzubringen, weil die Jungs und Mädels dort gerne mal spielen würden. Wir waren 4 Tage auf einem Schloss in Hessen unterwegs und haben da auch das Areal außenrum ein bisschen genutzt und tatsächlich, ich habe jetzt nicht großartig geworfen. Ich habe 5-6 Würfe Sidearm aus dem Stehen gemacht, wo ich keine Rotation brauche. So Standstill aus dem Handgelenk. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Aber ansonsten ein bisschen gepattet und ein bisschen auf jeden Fall mal wieder Scheiben in der Hand gehabt. Und es war so richtig geil. Ich war total nostalgisch. Weil ich hatte noch nie so lange, seitdem ich angefangen habe, keine Scheibe in der Hand, ohne sie auch zu benutzen.
Ja.
Und ja, das war richtig geil. Und es hat mega Spaß gemacht und ich kann es kaum abwarten, das wieder anfangen zu können und quasi, ja, ich wieder einzusteigen. wenn das alles klappt, glaube ich, wenn die EM vorbei ist, ist für mich eventuell ein Punkt zu sagen, ich kann jetzt so langsam wieder das machen. Je nachdem, wie gut der nächste Monat mit Physio und Training klappt. Aber rein von dem, wie beweglich ich bin, gehe ich eigentlich davon aus, dass im Ende August, Anfang September wenigstens wieder ein bisschen Scheiben fliegen.
Sehr gut. Das wollen wir alle hören.
Dementsprechend habe ich mir vorgestern Abend tatsächlich erstmal neue Scheiben bestellt.
Ganz wichtig. Ganz wichtig.
Ja, Vaino hat eine neue PA3 rausgebracht und dann habe ich gedacht, also erstens ist die mega geil. Kauft sie, wenn ihr Lust darauf habt. Sie sieht auf jeden Fall nice aus. Und zweitens, ich habe dann die komplette Sammlung. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, geil, ich nehme es jetzt als Ausrede, dass wenn ich sowieso bestelle, dann gucke ich mal, was es noch so gibt und habe irgendwie gleich, keine Ahnung, 10, 12 weitere Scheiben noch so mitbestellt. Vor allem Sachen, die instabiler sind als das, was ich habe. Mit sehr der gut. Idee, ja, wenn ich dann anfange, dann nicht gleich mit den fetten Brettern, die ja Anfang des Jahres schon nicht geflogen sind, sondern mit entspannteren Scheiben und ja, eher einfach mit einem bisschen anderen Ansatz. Somit freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf ein Paket aus Finnland, das hoffentlich nächste Woche kommt und ich endlich mal wieder Scheiben auspacken kann. Auch das ist schon ewig her. Hatte ich auch schon lange nicht mehr.
Ich glaube, wir kennen es alle. Da sprichst du für alle, die hier zuhören. Es ist immer ein cooles Gefühl. Also neue Scheiben auszupacken, es ist cool.
Es ist das schön. Allerbeste. Und ich habe mich im Zuge dessen gefragt, als ich da so drüber nachgedacht habe, sind eigentlich Unboxing-Videos noch so ein Ding? Hast du diese Phase im Disc Golf mitbekommen, wo die so beliebt waren?
Ja, okay. Natürlich, ja, klar. Aber ich glaube, sie gibt's noch, das auf jeden Fall. Und vor allem auch situativ, also wenn jetzt irgendwo eine neue Mystery Box oder irgendwas in der Art und Weise rauskommt, dann ist das natürlich auch wieder sehr, sehr beliebt. Aber so diese ganz klassischen Unboxing-Videos, wie ich sage jetzt mal früher, sieht man doch eher weniger, obwohl sie hin und wieder auch mal noch auftauchen.
Ja, okay. Vielleicht ist das was, wo man nochmal einsteigen muss. Aber vielleicht ist Unboxing generell nicht mehr so ein Thema auf YouTube und den anderen Kanälen.
Muss man sich ja, das kann sehr gut sein. Mein Take dazu wäre auch, dass die Leute, die früher diese Unboxing-Videos gemacht haben, inzwischen einfach auch gar nicht mehr so hyped sind, weil sie inzwischen ja wirklich exakt wissen, was kommt. Kurzer Throwback zu früher.
Stimmt.
Früher war es ja so, du hast Scheiben bestellt und du wusstest jetzt nicht, ob sie jetzt in lila, in grün oder in gelb kommt. Ja,
und ob es überhaupt die Scheibe ist, die du bestellt hast.
Oder das im schlimmsten Fall. Also in den meisten Fällen war das dann schon korrekt, aber zumindest auch hier in Deutschland vor vielen, vielen Jahren, da konntest du nicht die einzelne Farbe und das einzelne Gewicht aussuchen, zumindest nicht in jedem Shop. Da hat sich jetzt ja sehr, sehr viel getan. Da gab es einige Vorreiter und es ist auch sehr, sehr gut. Aber das gab es alles nicht und dann waren die Leute natürlich selbst, ich kann mich da selbst an mich erinnern, wie gespannt ich war, welche Scheibe denn jetzt kommt im Sinne von, ist es grün, ist es gelb, wie schaut es aus, was ist da für ein Stamp drauf, das hat man damals einfach noch nicht so richtig gesehen.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht ist das ein Grund, mag jetzt vielleicht nicht der abschließende Grund sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass da einfach selber das Excitement-Level nicht mehr so hoch ist, weil man einfach schon 1:1 weiß, also inzwischen weißt du ja wirklich, welche Farbe der Stamp hat.
Ja, voll. Du kannst es also, ja doch so aussuchen. Ja.
Genau. Also inzwischen schon auf dem Level, da freut man sich vielleicht ein Ticken weniger als früher.
Ja, und dieses Excitement ist wahrscheinlich auch genau das, was es braucht, damit die Leute die Videos anschauen.
Richtig.
Ja, okay. Also meinst du, ich sollte keinen Unboxing-Channel aufmachen?
Also ich würde ihn vielleicht abonnieren.
Vielleicht.
Vielleicht dann aber auch nie wieder reinschauen.
Okay, gut, dann verwerfe ich den Gedanken vielleicht wieder. Solltet ihr der Meinung sein, wir brauchen einen neuen Unboxing-Channel, dann sag mal Bescheid. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema auf jeden Fall.
Naja,
ich hey, bin, was ich auch bin gespannt. Ein gutes Genre an Disc Golf Videos ist für so Plastikscheiben-Nerds wie mich zum Beispiel, ist so Collections, die man anschaut, wo Spieler und Spielerinnen zeigen, was sie so in ihren Garagen und Häusern und so haben. Da gibt's richtig geile Videos. Und da gab es tatsächlich Anfang des Jahres ein paar, ich glaube, ich habe sogar Anfang des Jahres das von Drew Gibson schon mal erwähnt, weil das tatsächlich super interessant ist, weil der ja Mixbag spielt und somit auch alles wieder aktiviert hat, was er schon über die Zeiten, wo er von verschiedenen Herstellern gesponsert worden ist, gespielt hat. Da gibt's auf jeden Fall ein paar. Und da frage ich mich auch, warum macht es nicht jeder und jede, die im Profibereich sind, wo die so viele Scheiben haben und die Content brauchen, dass man das öfter zeigt, weil diese Videos werden ja schon sehr geklickt. Aber es gibt voll wenige davon insgesamt.
Ja, also ob sie jetzt geklickt werden, weil die Leute unbedingt auf diese Art von Content heißen, weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es besseren Content als den. Vielleicht war es den Leuten im Winter dann langweilig und sie haben es halt geklickt, weil es nichts anderes gab oder nichts Neueres gab oder so. Weiß ich nicht, kann ich nicht abschließend beurteilen.
Okay, du bist also nicht so ein Fan davon.
Nee, ich glaube, ich würde es mir nicht anschauen.
Hey, nee, hast du das da, nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel, zu mir ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du kommst zu jemandem nach Hause, der schon lange im Disc Golf Business ist, juckt es dich nicht in den Fingern, die Scheiben da mal durchzugrabbeln und zu sehen, was es da gibt und so?
Doch, natürlich, aber ich finde, es ist was völlig anderes, wie mir dann ein Video dazu anzuschauen. Von jemandem, den ich vielleicht sogar persönlich nicht kenne.
Okay.
Wenn ich jetzt bei einem Avery Jenkins zu Hause wäre, da würde ich mir wahrscheinlich viel
einen Tag freinehmen.
Oder einen Tag freinehmen. das auf jeden Fall. Und auch in Deutschland, wir kennen sie, da gibt es ja auch einige Scheibensammler, die auch jetzt für mich einfach super interessant, weil ich damit auch sehr, sehr viel Bezug habe, gerade Discmania oder von früher noch so ein Stück weit Innova-Scheiben auch haben oder lange gesammelt haben, die ja auch früher extrem gehypt waren. Klar, da schaue ich schon auch gerne mal durch, aber im Vergleich merke ich dann doch immer recht schnell, dass ich die Person bin, die dann doch eher weniger interessiert ist als vielleicht die andere Person, mit der ich da zusammen bin. Wenn wir jetzt zu zweit, zu dritt irgendwo übernachten, dann bin ich meistens jetzt nicht die Person, die bis Mitternacht dann irgendwelche Scheiben sich anschaut. Ich war auch noch nie die Person, die dafür viel Geld ausgegeben hat.
Ja, ja.
Also für Sammlerscheiben oder so. Und ja, ich persönlich habe auch eine große Sammlung an Scheiben, aber eine eher kleine Sammlung an Spezialscheiben, weil ich da jetzt nicht so krass drauf stehe. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die mich dafür verurteilen. Also im positiven und netten Sinne. Aber das ist auch okay. Da steht, glaube ich, jeder so zu oder so zu.
Weißt du, wer eine richtig kranke Collection hat?
Schieß los.
Seppo Paju.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Der hat nämlich auch aus seiner Discmania-Zeit diese ganzen kranken Scheiben, waren alles Signature-Scheiben von ihm.
Also ja, natürlich.
First Run PD, natürlich. Second Run FD hat er halt mit seinem Namen drauf.
Ja.
In Finnland. Ja. Richtig, richtig krass. Als ich bei dem war, jetzt war ich schon ein paar Mal bei ihm, und als ich das erste Mal da war, und der zeigt das natürlich auch gerne, weil der auch weiß, was er da hat, und weil er weiß auch, und das sagt er auch, solche Scheiben wirst du wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen, irgendwo anders, wenn dich das interessiert. Und da hat er halt nicht eine, sondern 10.
Ja, ja, natürlich.
Und sein Vater hat in dem gleichen Raum auch eine Sammlung von Frisbees. Der hatte ja früher den MTA-Rekord in Finnland und so, und ist voll der alte Frisbee-Spieler, und er hat so diese ganzen Scheiben, die man sonst bisher in meinem Fall nur mal gehört hat. Diese Wemo-Model, bla 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 und so, die stehen da halt alle, und auch die ersten Discgolf-Scheiben und alles, was da historisch mit Frisbee zu tun hat, sogar so eine Frisbee-Pan, wo das herkommt, ist da einfach. Das ist wie ein Museum.
Das ist nochmal.
Das ist total geil. Einfach.
Ja. Also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und da bin ich dann wiederum sofort dabei.
Das ist richtig.
Also es gibt
geil.
Ja auch in wo ist es denn? Wie heißt denn? In Georgia, glaube ich, ist es in diesem PGA-Headquarter. Mhm. Was heißt Headquarter? Aber da gibt es auch dieses Museum, wo der Kurs hinten dran ist. Da würde ich auch mal super gerne rein, weil das ist wirklich auch nochmal Geschichte, ne? Und jeder, der sowas selbst schon mal gesehen hat in der Art und Weise, also von sowas bin ich natürlich auch total begeistert. Und klar, ich würde auch mal sehr gerne bei Seppo schauen. Das ist auch so ein Typ, sag ich mal, wie Avery Jenkins oder so. Aber jetzt alles so auf dem Level, die jetzt vor 3-4 Jahren da eine große Sammlung angefangen haben, das ist alles schön und alles gut und das schaue ich mir auch gerne an, aber da verbringe ich keine Stunden mit. Das muss ich zugeben.
Ja, das verstehe ich aber auch. Ich bin da trotzdem so, ich will das schon sehen. Ich will das schon mal so durchfriemeln und gucken. Und
durchfriemeln.
Ja, das einfach wissen.
Aber das ist schon so voll das krasse Discgolfer-Ding. Und das habe ich in keiner Sportart der Welt bislang so miterlebt oder gesehen oder gehört.
Ja.
Auch wenn ich bei mir hier Leute zu Besuch habe. Am selben Tag, an dem die Leute anreisen, manchmal ist selbst die Reisetasche noch nicht mal verpackt, heißt es, komm, lass uns ein Bier holen und wir gehen mal in den Keller Scheiben schauen.
Ja, ich habe es auch so gemacht.
Das ist so absurd.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei so anderen Hobbys, so Schallplatten zum Beispiel. Da ist es kommt total ähnlich. So weil es halt in dieses Sammlungsthema geht und man die ja auch wirklich benutzen kann. Also ich kenne das noch von so früher, viele von meinen Freunden haben mit Platten aufgelegt und da war das immer so. Du bist irgendwo hingegangen und zuerst wurde gezeigt, okay, was hast du für Platten? Es wurde kurz ein bisschen reingeschaut, dann hat man jetzt eine Stunde irgendwie ein paar Platten auf die Plattenspieler gelegt und das war dann schon auch so ein großes Ding. Hat zwar jetzt nichts mit Sport zu tun, aber weil es halt Sammlungen sind und auch Sachen, die limitiert sind oder die in so eine gewisse Richtung gehen. Jetzt hast du zum Beispiel eine gewisse Markenaffinität beim Disc Golf und bei den Schallplatten wären es irgendwelche Musikrichtungen. Jetzt kannst du ja auch keine Ahnung, bei mir war es früher Reggae und Dancehall, da gibt es ja auch nochmal verschiedene Nischen, die du dann so, wo du viel davon haben kannst, was dich auf jeden Fall interessiert, aber du sonst keinen Berührungspunkt damit hast, deswegen glaube ich, dass das von so einer Sammelleidenschaft gar nicht so weit weg ist. Obwohl man sie ja gar nicht unter dem Aspekt sammelt, sie zu sammeln oftmals. Also ich glaube nicht, dass jeder von sich sagen würde, der viele Scheiben zu Hause hat oder die viele Scheiben zu Hause hat, das ist meine Sammlung. Sondern es sind halt meine Scheiben, die sich angesammelt haben. Aber es ist jetzt nicht das, was man allgemein unter Sammlung verstehen würde.
Das stimmt. Ja, es ist auch ein bisschen komisch. Die meisten von uns, die haben ja auch dann in ihre Wohnung, sei es im Wohnzimmer, sei es im Schlafzimmer oder im Büro sonst wo, einige Scheiben hängen. Und da kenne ich auch Wohnungen von Discgolfer oder Discgolferinnen, da ist wirklich alles zugekleistert mit Scheiben. Das war bei mir noch nie der Fall. In keiner meiner Wohnungen waren Scheiben an der Wand. Ausnahme vielleicht mal ein oder zwei irgendwo hingestellt. Und selbst hier, selbst in meinem Büro, in dem es sehr, sehr viel um Discgolf geht, stehen eigentlich nur 2-3 Scheiben an der Wand. Aber das möchte ich, glaube ich, in Zukunft ein bisschen ändern. Es darf dann doch mal die ein oder andere Scheibe hier rein, weil der Raum natürlich auch dafür mehr oder weniger gedacht ist, zumindest aktuell. Aber mir fehlt auch noch eine coole Idee und ich will das nicht so in diesen, da gibt es ja von Ikea diesen perfekten Bilderrahmen, da, keine Ahnung, 22x22, wo die Scheiben perfekt reinpassen. Das finde ich ein bisschen, finde ich persönlich einfach nicht so toll.
Ich weiß, das Gott sei Dank hast du das gerade gesagt. Ich wollte dir schon vor die Füße werfen, wie spießig ich das finde. Ich finde das so ultra spießig, wenn die in so einem... oh Gott, jetzt habe ich mich unbedingt gemacht, aber ist egal. Ich finde es so scheiß spießig, wirklich. Also, dass die da in so einem Ding sind, sehe ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, die Scheiben sollen auch fliegen und wenn sie an der Wand hängen, dann ist es auch schön und gut, da gibt es auch gute Möglichkeiten, aber so ein Bilderrahmen und dann, ja, ist nicht meins. Also sagen wir es mal so, ist nicht meins. Können alle anderen machen, wie sie möchten, aber ich finde es echt...
Durch den Shitstorm musst du jetzt alleine durch. der Diplomatie-Domi hat eigentlich schon die richtige Richtung vorgegeben, wie man sich ausdrücken könnte. die Hand hast du aber nicht genommen.
Du bist einfach nur feige, du hättest das Gleiche gesagt. sollen doch alle machen, wie sie wollen.
Ist total okay.
Voll auch okay. Nicht mein Ding. Ist der Geschmack, über den man hier streitet, mein Geschmack wäre es nicht. Und trotzdem wollte ich noch sagen, ich finde es gut, dass du das machst, die ein bisschen aufzuhängen, weil das, ich finde schon, dass es ganz nice ist, wenigstens so ein paar spezielle an der Wand zu haben. Einfach, weil es auch irgendwie ein bisschen mit dazugehört, finde ich. Ich finde es mega schwierig, an dem Punkt, wo man sowas anfängt, sich zu entscheiden, was da hinkommt. Weil jetzt auch, ich kenne ja auch einen Teil deiner Scheiben. Es sind schon von denen, die ich weiß, zu viele, die eine Bedeutung haben, um sie an die Wand zu hängen und es nicht aussieht wie so ein Fliesentisch.
Ja, ja.
Weil das ist auch nicht, also das finde ich auch nicht schön. Ich finde so, keine Ahnung, 6, 8, 10 von mir aus irgendwo in der Ecke, wunderbar, oder in einem Regal oder was auch immer, aber jetzt eine Wand voll. Weiß ich nicht. Sagen wir es mal so.
Ich kann mal hier so ein paar Insights teilen, die ich, glaube ich, auch noch nirgendwo geteilt habe. Wo wir nämlich über das Thema sprechen und wie die Scheiben angeordnet sind und so, da fällt mir ein Bild oder ein Gespräch, das ich letztes Jahr geführt habe. es war vorletztes Jahr ein. Da wurde ich zu einem Gespräch online eingeladen und bin mit einer, wie soll ich sagen, bei Discmania einer sehr hochrangigen Person im Bewerbungsgespräch gelandet. Und da hat sich dann im Hintergrund auch eine absurde Sammlung, von der ich erstmal schockiert war, als dieses Bild aufgeploppt ist. Ich meine, jeder kennt es, wenn man mal einen Online-Call hat, und das hatte man in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr häufig, so dieser erste Moment, und es kommt nicht unbedingt das, worauf man gefasst ist, dann erschrickt man sich immer so ein bisschen oder ist erstmal so ein bisschen so, okay, krass. Und so war es in dem Moment, als ich da wirklich krasse Scheiben und teilweise natürlich auch Trophäen, die man vom bloßen Aussehen schon gesehen hat und da im Hintergrund, da war ich schon so ein bisschen, ja, geschockt, also im positiven Sinne. Es war so okay, krass. Und ich habe mir auch überlegt, wie ich das irgendwie erzeugen könnte. Nicht, dass es jetzt super wichtig wäre, aber irgendwie finde ich es dann auch cool, wenn man sich da so ein bisschen was überlegt und jetzt nicht einfach 3-4 Scheiben an die Wand klatscht, wie wir gerade auch schon gesagt haben. Aber da bin ich noch zu keinem Entschluss gekommen. Aber ja, das ist jetzt vielleicht auch nichts, was die Leute hier interessiert, wie ich mein Büro einrichte. Deshalb müssen wir jetzt auch gar nicht im Detail besprechen.
Ja, was schon interessant ist, ja, das ist ja auch wieder Ansichtssache. Also würde da jemand anders in den Call gehen, der vielleicht nicht so einen Background hat wie du, würde das nicht erkennen. Und jemand anders, der vielleicht noch mehr Bezug dazu haben würde, könnte noch mal was anderes dazu sagen.
Klar.
Und selbst wenn man für sich denkt, das ist eine krasse Sammlung und so, kann es halt für jemanden völlig uninteressant sein. Also auch natürlich, es gibt Sammlungen, da ist es, und ich weiß auch ungefähr, von was du redest, in welche Richtung, auch wenn ich selber nicht gesehen habe, aber das ist natürlich schwierig zu erreichen. Ja. Mit den Mitteln, die selbst dir zur Verfügung stehen, ist es sehr schwierig, dahin zu kommen.
Natürlich, ja, man muss ja irgendwo anfangen und muss ich mir mal was überlegen.
Aber weißt du, hängst du eine First Run PD an die Wand? Das erkennt keiner, der nicht weiß, was ist. Und es ist auch nicht die Art von Scheibe, die sowas auslöst, das meine ich. Richtig. Das ist zwar geil zu sammeln, aber hängt nicht an der Wand.
Nee, total richtig und hat für mich auch weniger Bedeutung. Genau. Also natürlich ist es eine tolle Sammlung, ja, aber hat für mich jetzt so erstmal keine besondere Bedeutung. Was mir da sofort einfällt, ist, ich sag jetzt mal, meine erste Signature-Scheibe, die ich hatte, die bekommt da auf jeden Fall einen Platz, auch vielleicht in doppelter Ausführung, weil es da auch ja unterschiedliche Plastiktypen oder Farben gab, die dann im Zusammenspiel auch nochmal ganz cool sind. Das ist natürlich was. Und dann gibt es schon auch nochmal so 2-3 Scheiben, die eine bestimmte Bedeutung haben, auch für mich persönlich, für jemand anderen vielleicht nicht wirklich, aber so von meiner ersten Europameisterschaft beispielsweise, die ich gespielt habe, solche Dinge halt, das könnte ich mir überlegen, aber klar, also ja, ich habe vielleicht ein paar coole First-Run-Scheiben, aber so an sich hat es jetzt keine explizite Bedeutung für mich in dem Sinne.
Ich bin ja gerade umgezogen quasi, also habe einmal alles so ein bisschen in der Hand gehabt und auch das, was bei mir noch in meinem alten WG-Zimmer hing, einmal alles eingepackt und dann jetzt noch gar nicht ausgepackt, weil es noch gar keine Rolle gespielt hat, aber schon beim Einpacken war ich richtig froh, dass ich mich mal darum kümmere, weil ich habe so viele Sachen einfach weggetan. Also so nicht nur in den Keller gestellt, sondern einfach weggeschmissen. Weil ich dachte, boah, das habe ich mir gedacht, dass man es irgendwann nochmal brauchen kann, aber am Ende des Tages, man braucht es alles nicht. Also irgendwelche, ich habe zum Beispiel sowas wie das Caddybook von meiner ersten Worldtour-Teilnahme oder sowas mir aufgehoben, weil ich dachte, es ist mega cool, das zu haben, und ich habe mich doch eigentlich schon immer gefreut, das zu sehen, aber jetzt am Ende ist es irgendwie sechs, sieben Jahre her, und ja, habe ich jetzt auch weggeschmissen. Also ist dann doch nicht da gelandet, und selbst wenn ich den Platz dafür hätte oder so, diese ganzen Sammelsachen, so richtig behalten habe ich sie nie.
Ich verstehe dich, ich fühle dich. Da habe ich auch noch ganz, ganz viel irgendwo in der Kiste liegen, so an Caddybooks. Und es muss man schon auch dazu sagen, es war früher so ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal, ob ein Turnier ein gedrucktes Caddybook hatte. Zum einen war ein Caddybook an sich schon was Krasses. Das war fast schon ein Novum, dass das ein Turnier hatte. Gab es so anfangs nur bei den ganz, ganz großen Turnieren. Da hat sich das auch mal hier in Deutschland so ein Stück weit durchgesetzt. Und die gedruckt haben, also die Turniere, die waren dann natürlich dann so, boah, krass, die haben ein gedrucktes Caddybook, und boah, Wahnsinn, und schau mal, da gibt es ein gedrucktes Caddybook. Und das war so, oh ja, das ist ein krasses Turnier. Ich bin aber auch froh, dass das wieder rückläufig ist und dass es das eher selten bis gar nicht mehr gibt, weil es auch für mich absolut unnötig ist. Also zum einen aus der Sicht von einem TD, aber auch aus Sicht von Spielern ist das, finde ich, nicht wirklich nötig, weil es ist viel praktischer auf dem Handy zu haben, bei allen Witterungsbedingungen und auch so einfach deutlich ökologischer, und es nervt auch, so ein Stück Papier da immer mit sich rumschleifen zu müssen. Das Handy hast du eh dabei, macht das Ding digital, gut ist.
Was allerdings fällt mir auch gerade ein, eines der geilsten Sachen, die ich jemals bekommen habe, ist die, was ich auch immer behalten werde, hast du auch bekommen. Und zwar ist es dieses Fotobuch nach der Deutschen Meisterschaft in Eningen, wo jeder sein persönliches Buch bekommen hat.
Habe ich nicht gespielt.
Ach stimmt, hast du nicht bekommen. Ja, Rick, hast du nicht gehalten. Richtig.
Aber habe ich schon bei vielen Leuten gesehen.
Ey, also in der Tat. Das ist mega coole geil gewesen. Props auf jeden Fall daran. Das war richtig gut überlegt. Und das ist so was Cooles, weil es so individuell ist. Und das so wertschätzend auch ist, dass es nicht mit irgendwas anderem, was ich bisher, egal wo ich bisher gespielt habe, bekommen habe, zu vergleichen ist. Und ich das wirklich richtig, richtig cool fand. Und auch der Aufwand, der dafür gemacht worden ist. Also es war damals so, als du zum Players-Meeting reingekommen bist, hattest du so eine Nummer, und dann musstest du als erstes in so eine Fotobooth. Und das wusstest du auch vorher. Und dementsprechend haben alle eigentlich legere oder Kleidung an, die sie gewählt haben. Das ist eigentlich ganz witzig. Und dieses Bild hattest du dann auch immer im Scoring, und überall, wo du halt zu sehen warst, hattest du ein aktuelles Bild von dir. Und diese Bilder wurden dann auch verwendet, neben Bildern, die während dem Spiel erzeugt worden sind, für dieses Fotobuch. Und dort sind auch alle mit aufgeführt. Also du kannst jeden Spieler, jede Spielerin sehen. Und
das ist cool.
Das ist wirklich richtig cool, und da das ging natürlich auch nur, weil da jemand fotoaffin war und da einen Background hat dazu. Und da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Und das finde ich einen richtig coolen Anspruch, gerade für so eine tolle Veranstaltung wie eine Deutsche Meisterschaft, in diese Richtung zu gehen.
Völlig richtig. Wie gesagt, ich habe es selbst leider nicht, aber ich habe es schon bei einigen Leuten im Wohnzimmer stehen gesehen. Ist natürlich dann auch eine, ich will jetzt nicht sagen Auszeichnung, aber auf jeden Fall daran erkennt man, dass es den Leuten gefallen hat. Und das ist eine coole Sache und war sicherlich ein sehr, sehr cooles und schönes Players-Package.
Voll.
Und was sich einfach langfristig gelohnt hat.
Das war das Jahr, wo du die USDGC gespielt hast, unter anderem?
Richtig,
das war 2017. Deswegen. Ja, genau.
Das war, glaube ich, die einzige deutsche Meisterschaft seit 2000.
Boah. Seit 2000?
Nee, das nicht, aber ich glaube, sonst habe ich seit 2008 jede deutsche Meisterschaft gespielt, bis auf die in Eningen damals, die ich leider verpasst habe.
Hast du eigentlich EM vor DM gespielt?
Nee, ich habe 2006 schon mal eine deutsche
Ah
Meisterschaft
ja,
gespielt.
aber du hattest dann 7 eine Pause.
2008 hatte ich, glaube ich, die Pause,
Okay.
richtig? Ich weiß gar nicht, ob ich die gespielt habe oder nicht. Bin mir nicht sicher, aber 2008 habe ich dann meine erste Europameisterschaft gespielt.
Ja, deswegen,
Ja.
deswegen frage ich, weil ich
Ja.
kenne, das ist eine der ersten Sachen, die ich so im Disc Golf als cool in Scheibenform wahrgenommen habe, waren diese EM-Scheiben.
Ja. Ja.
Die so ein Players Package war das, glaube ich, auch, oder? Und man konnte vielleicht sogar, weiß ich nicht, kannst du sagen, vor Ort kaufen. Auf jeden Fall, als ich dann so 2, 3 Jahre später das erste Mal ein Turnier gespielt habe, hatten so ein paar von denen, die sehr gut abgeschnitten haben, diese Scheiben. Und das war voll das Ding. Und ist voll in meinem Kopf als so eine Sache. Ist voll
Ja,
lustig.
ja. Ja. Und ja, das wäre wahrscheinlich auch eine Scheibe, die da vielleicht an die Wand kommen würde, ne? Also
Ja.
solche Geschichten.
Hey, und dann gibt's schon so, also man muss sagen, so Players Package Scheiben, so oft ich mir denke, ach Gott, was ist das denn? Wie uninspiriert ist das? Es gibt Players Package Scheiben, die so einen richtigen Ruf haben. Zum Beispiel die Bern Open Destroyer. Wenn du dann so ein, du hast so ein, das ist so ein Run, der eh super speziell war und du hast das Glück gehabt, dass du davon deine Signature Scheiben bekommst. Signature Scheiben, deine Players Package Scheiben. Wie auch jetzt noch ich diese Scheibe mitbekomme, wie krass sie ist und wie rar und so, weil es natürlich auch in meiner Bubble hier eine Rolle spielt, aber es ist so lustig, wie dann solche, und da gibt es ja ein paar mehr, die Kompass von dem und dem, um jetzt auch mal eine andere Marke zu nennen, oder von irgendwelchen, wir haben das bei Prodigy, so Ace Race Geschichten
Ja,
oder so. Es ist so witzig, dass es dann so sowas gibt einfach, weil das die Scheiben sind.
ich glaube, das war von vornherein, kann nicht geplant gewesen sein. Es war
Nein,
einfach Glück,
ja, genau.
auch in dem Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel an die FD von Ebos Walde,
Ja,
die sehr,
stimmt.
sehr gehypt war von so einem extrem, ich sage jetzt mal, random Turnier, wo du denkst, so, okay, also wie kommt es, dass diese Scheibe jetzt hier in Disc Golf Deutschland so gehypt ist und
Ja.
so gesucht ist quasi? Und es gibt immer noch Leute, die, wenn sie mal irgendwo eine entdecken, sagen, boah, ich brauche die und ich will die und kann ich die haben und
Ja.
so.
Ich kann nur
Das
mit
ist
der
schon
werfen.
richtig. Das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja, und da gibt es echt super viele Beispiele. Ich denke sofort auch an diese Kellenhusen-Destroyer, die es da auch gab, auch mit dem, die ist nicht schön oder so gewesen, aber es war auf jeden Fall eine Scheibe, die in vielen, ja, bei vielen Spielern und Spielerinnen einfach eine Rolle gespielt haben und die dann überall sich abgezogen worden sind von den Leuten. Das ist schon mega abgefahren. Und deswegen sind so Players Package Scheiben schon auch nice und da finde ich, sollte man sich auch auf jeden Fall die Mühe machen, dass die auch geil ist.
Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt.
Weil es ist nicht
Aber
so
wen?
schwer, muss man hier auch mal sagen an der Stelle, es ist nicht so schwer, das in geil zu machen.
Ja und nein, also klar, wenn du einen guten Designer hast, oder eine Designerin, dann ist es gut machbar. Und dann kann man da auch wirklich was Geiles draus machen. Und da habe ich dieses Jahr auch schon ein paar richtig coole gesehen. Habe ich aber auch schon welche gesehen, wo ich mir denke, naja, also. Ist ganz nett, ist ganz cool, aber jetzt auch nichts Besonderes. Jetzt nichts, was ich mir an die Wand hängen würde, sondern eher was, wo ich sage, hier kannst du haben. Gibt's schon auch mal.
Will ich eh nicht haben. Kannst du werfen. Will ich eh nicht haben. Ja.
Ja, so ist es. Aber Bene, es ist schon eine extrem. Schon eine starke Sommerlochfolge heute.
Hä, wieso? Es ist mal wieder völlig ungeplant hier 40 Minuten reingerutscht, in so ein Thema, wo wir beide was sagen. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist schon voll in Ordnung.
Nein, es hat absolut seine Berechtigkeit. Ich musste nur gerade selber einfach schmunzeln und gucken, dass ich nicht total anfange zu lachen, weil wir uns ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise vor der Folge mal kurz unterhalten haben, so nach dem Motto, was haben
Und
wir
was machen
denn,
wir
über was
heute?
könnten wir reden? Und und dann so ein paar Dinge aufgezählt haben und es geht um was völlig anderes.
Ja, stimmt. Ich habe es einmal zugelassen, dass wir das machen und schon klappt es wieder nicht.
Aber das ist in Ordnung. Das ich ist in auch. Ordnung. Aber was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte auf irgendwas überleiten, was ich ja immer so grandios machen kann, aber ich habe es jetzt, vergessen. Aber mir ist vorhin eine Frage eingefallen und ich habe es dann nicht gefragt, weil ich mir dachte so, nee, ich will da jetzt nicht selbst drauf kommen oder nicht selbst drauf lenken. Und
jetzt machst du es einfach doch.
Das war es einfach doch, es ist mir egal, weil es vielleicht interessant ist. Ah, ja. Ich habe vor anderthalb Wochen ein Turnier gespielt, Bene, die Ostpark Open in Rüsselsheim.
Ja.
Und habe da ganz gut abgeschlossen, um es mal so zu sagen. und jetzt kennst du mich schon sehr, sehr lange und du kennst auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine Geschichte über die letzten Jahre im Disc Golf und weißt auch, dass es mal besser lief, mal schlechter lief. Da gab es einige nette Diskussion auf irgendeiner Couch oder in irgendeinem Hotelzimmer, die wir uns geliefert haben und uns über die Fortsetzung.
Den Sinn des Lebens.
Genau, richtig, wo wir darüber philosophiert haben. Wie beurteilst du so eine Leistung oder wie kannst du dir erklären, dass das, ohne dass ich ja jetzt dieses Jahr auch extrem viel gespielt habe, dann doch auch mal wieder ein Turnier spielen kann, das extrem solide läuft, ohne größere Aussetzer? Also, kannst du das aus der Ferne von außen kommentieren, weil ich selbst nach einer Antwort suche?
Also bevor wir darüber reden, vielleicht musst du noch, also extrem solide ist, glaube ich, untertrieben, wenn man das sagen kann. Vielleicht kannst du den Leuten mal kurz hart, weil es muss jetzt sonst jeder nachschauen. Gib uns doch mal Facts, was du als extrem solide bezeichnest. Ich habe es gesehen, ich habe auch ein Take dazu. Aber was meinst du mit extrem solide?
Mit extrem solide meine ich zum einen so, gut, vielleicht muss man davor noch sagen, Kurne Piste, wo ich ja auch sehr, sehr solide gespielt habe. Dreimal eine minus drei, aber eher so eine, ja, durchschnittlich okay Runde, sage ich mal, aber solide. Und jetzt war das solide, dass ich auf dem damaligen deutschen Meisterschaftskurs eine minus neun, eine minus acht und eine minus sechs gespielt habe. Da könnte man jetzt auch rauslesen, boah, verschlechtert sich von Runde zu Runde.
immer mehr abgebaut, der Stampfer.
Genau, immer mehr abgebaut, könnte man auch sagen. Ich glaube, man darf dazu sagen, dass jetzt gerade am letzten Tag das Wetter zwar okay war, aber sehr, sehr windig. In der zweiten Runde gab es eine Unterbrechung. Es wurde nach, keine Ahnung, ich glaube knapp anderthalb Stunden dann die Runde fortgesetzt. Wir wissen alle, das ist auch nicht immer das Geiste und Tollste.
Boah, nee.
Mag die Runde auch ein bisschen beeinflusst haben, aber deshalb alles in allem sehr, sehr gut und alles in allem, ich habe es jetzt nicht exakt ausgerechnet, aber ich glaube vom Rating-Schnitt her aufs PGA-Rating eine 1030, 1035 plus minus sowas über die drei Runden. Ich habe gewonnen.
So, da haben wir es ja, doch.
Was auch in meinen Augen echt solide war. Also da bin ich auch aus dem Turnier rausgegangen und habe mir gedacht, ja krass, wo kam das denn jetzt her?
Also meine erste Idee dazu ist, es kann ja auch mal laufen. Weißt du?
Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn.
Es kann auch einfach mal laufen. Vor allem, wenn du als Spieler, wenn du nicht so viel Druck ist das falsche Wort. Ja doch, wir nehmen mal Druck. Wenn du nicht so viel Druck hast, egal von wo, dann kannst du richtig krass spielen. Das wissen wir alle. Und ich glaube, das weißt du auch. Und ich glaube, dadurch, du hast zu mir vor dem Turnier gesagt, also für mich ist es die Vorbereitung auf die EM. Ich gehe da ohne Druck rein, ich muss jetzt einfach mal Turniere spielen und ich habe ein bisschen trainiert, ich habe wieder Sport gemacht. So, los geht's. Ostpark Open hatten wir letztes Jahr schon genauso. Hätte man wahrscheinlich sonst eher nicht so gespielt, außer für dich, weil es halt einfach nah ist. Aber es hatte einen anderen Sinn. Und auf einmal ist dieser Punkt, ich muss hier richtig krass performen, weg. Und es läuft.
Ja,
ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du dich am Freitag ins Auto gesetzt hast und gesagt hast, ich fahre, I'm in it to win it. Glaube ich nicht. Also glaube ich dir einfach nicht. Und ich glaube, das hilft.
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich da am Freitag gedacht habe. Und ich weiß selbst nicht mehr, ob ich zu 100% gesagt habe, hey, ich will unbedingt gewinnen, weil die Konkurrenz jetzt auch nicht gerade schlecht war. Im Gegenteil, es war eine sehr, sehr gute Konkurrenz vor Ort.
Ja, den einen hast du ja direkt ausgeschaltet. Der musste leider aufhören.
Nee, Shoutout auf jeden Fall an Kevin, der die erste Runde auch extrem gut gespielt hat. Und das Alter geht auch an uns nicht spurlos vorbei.
Ja, und dann hast du ihm das Bein gestellt.
Richtig. In der Mittagspause, als wir uns das Essen geholt haben, habe ich ihm das Bein gestellt.
So, zack.
Nee, sowas nicht. Aber ja, es war gute Konkurrenz da. Und nee, ich habe nicht gesagt, ich will unbedingt gewinnen. Das stimmt schon. Das mag schon sein. Ich habe aber, glaube ich, schon auch gesagt, naja, ich will schon gut abschneiden. Also ich gehe jetzt auch nicht hin mit der Devise, ich will in die Top 10 kommen. Also das sicherlich auch nicht. Zumal ich den Parcours natürlich auch schon lange und auch gut kenne. Ist jetzt nicht so, dass ich, nur weil es jetzt mein neuer, in Anführungszeichen, Heimparcours ist, dass ich da täglich bin. Im Gegenteil, ich war, glaube ich, die letzten 3 Monate vielleicht 5-mal da.
Ja, und das Layout so kannst du ja sonst auch nicht spielen. Das kannst du ja vergessen. Also
sehr, sehr schwierig, sehr schwierig, richtig, ja. Weil einfach auch zu viele Wege und so weiter sich kreuzen. Aber klar, ich kenne das Layout so, und was so ein bisschen deine These stürzt, ist das, dass ich auch damals bei der Deutschen Meisterschaft extrem gut losgelegt habe.
Ja.
Ne? Ich hatte eine extrem gute Startrunde, und auch vor der Runde habe ich mir selbst gesagt, hey, ich bin eigentlich hier, um Leistung abzuliefern und um richtig gut zu spielen und
das
vorne mitzuspielen.
Das stimmt.
Jetzt habe ich auch eine gute Startrunde gespielt, auf jeden Fall. Zwar nicht ganz so gut, aber trotzdem sehr gut, und habe auch nach der ersten Runde schon geführt. Aber für mich die, in Anführungszeichen, Überraschung war einfach die, dass ich das Ding, wie gesagt, solide zu Ende gespielt habe und nicht groß eingebrochen bin, mich nicht von dem Druck, der dann doch auch von hinten kam, kleiner gemacht habe, als ich dann eigentlich bin. Das war, wie gesagt, ein Stück weit überraschend, und ich bin noch auf keine so richtige Antwort gekommen, außer... Ja, also was heißt aus, aber auf jeden Fall bin ich happy damit gewesen. Das steht mal außer Frage.
Ja, logisch. Aber bist du zu gar keinem Schluss gekommen, oder hast du, also muss ein Schluss nicht kommen, oder würdest du sagen, es gibt schon eine Vermutung wenigstens?
Also ich habe schon eine Vermutung, das schon, aber ich weiß es natürlich jetzt nicht zu 100%, ob es daran liegt, aber gefühlt war ich mental einfach viel, viel stärker, und habe es wirklich, was ich mir immer vornehme, aber dieses Mal habe ich es wirklich sehr, sehr gut geschafft, dass ich mal mich nur auf mein eigenes Spiel konzentriere.
Ah, sehr gut.
Und auf niemanden anderen. Also ich meine, das ist was ich mir immer vornehme. Du und wahrscheinlich alle anderen wissen es, ich schaue eigentlich nie auf irgendwelche Scores und Ergebnisse, selbst in der Finalrunde. Aber trotzdem schaut man natürlich so ein bisschen, okay, was machen die Leute vor oder hinter mir, weil du es ja auch unmittelbar mitbekommst. Du kannst ja nicht die Augen verschränken, geht ja auch nicht. Aber dieses Mal habe ich es wirklich auch geschafft, in entscheidenden Momenten einfach zu sagen, hey, ist mir jetzt egal, was hier passiert, aber ich mache jetzt einfach mein Ding, und ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Wurf gut mache, und dann gehe ich an die nächste Bahn und überlege mir, was ich da mache. Ja. Also ich bin wirklich dieses Mal extrem gut im, ich nenne es immer als, oder bezeichne es immer als Hier und Jetzt, ne? Und da bin ich gewesen, und nicht eine Bahn vorher, was davor passiert ist, eine Bahn später, was dann zunächst kommt oder so. Und endlich, und ich hatte solche Situationen schon öfter, aber endlich war ich dann auch in den wirklich entscheidenden Situationen dann einfach mal wirklich da und habe mich auf das, was jetzt gerade ansteht, konzentriert und nicht auf, was könnte daraus resultieren. Mhm. So nach dem Motto, was könnte passieren, wenn ich den Part jetzt mache? Ja, dann könnte ich ja vielleicht, keine Ahnung, die Führung übernehmen oder Erster sein oder gewinnen. Und immer wenn diese Situation da war und dieser Gedanke kam, dann kam eher der Gedanke, naja, das gucken wir mal. Als Erstes machst du mal den Putt und dann schauen wir mal, was daraus passiert.
Ja, voll.
Und ja, ich glaube schon, dass es in diese Richtung geht, dass da mental irgendwo hat was Klick gemacht und ich war gut eingestellt oder war gut drauf, wie auch immer, woher das kommt, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war es irgendwas in der Richtung.
Sehr gute Erkenntnis, weil, also warum ich da nochmal nachgehakt habe, ist vor allem, damit du es nochmal aussprichst, weil ich glaube, das ist wichtig, auch für das, was in 3 Wochen kommt.
Ja.
Zu sagen, also tu Gutes und sprich darüber, ist ja schon auch was einfach wichtig ist. Und es geht so ein bisschen in Richtung Affirmation, zu sagen, hey, das ist gut, das kann ich, das habe ich schon mal geschafft, bla. Und dass man das braucht, gerade wenn man, du hast sicher schon auf Europameisterschaft mehr hingearbeitet, als es in diesem Jahr dir möglich ist, aber trotzdem arbeitest du darauf hin, du hast jetzt auf dem Weg einen super Erfolg mitgenommen und den muss man an sich schon mitnehmen.
Ja.
Weil sonst ist es immer eher eine Niederlage, die man dann doch im Kopf hat, weil man, ich weiß gar nicht, es gibt sicherlich Studien dazu, aber ich würde mal aus meiner Erfahrung sagen, das ist das, wozu man mehr tendiert, die schlechten Sachen zu behalten und auch darüber zu reden und so, als die positiven und immer mal wieder das Positive auch mitzunehmen, gerade in so einer Vorbereitungszeit, absolut wichtig. Und zu wissen, was man gut gemacht hat. Ich hatte letztens ein Training in der Arbeit, wo es darum ging, oder wo die Quintessenz war, es reicht nicht nur, Sachen gut zu machen, sondern du musst wissen, warum du Sachen gut gemacht hast, damit du sie reproduzierbar gut machen kannst. Mhm. Weil sonst ist das Ganze eher so ein bisschen Glück. Und dann war es halt nur ein guter Tag oder ein guter Monat in der Arbeit, wo auf einmal die Zahlen gut sind und was weiß ich. Und dann ärgerst du dich im nächsten Monat, wo es dann nicht mehr klappt, umso mehr darüber, weil es ja schon mal geklappt hat und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Und das war für mich und das Team, das da vor Ort war, jetzt nichts Neues, aber es ist immer gut, es nochmal zu hören und sich damit auseinanderzusetzen, wann und warum sind Sachen gut gelaufen. Und nicht nur, was ist schlecht gelaufen, was kann ich besser machen, weil das ist ja viel schwieriger als andersrum.
Ja, total.
Und das ist, genau, und so wie du gerade schaust, habe ich auch geschaut, weil es ist, es ist so klar, aber habe ich nicht dran gedacht. Und das ist es, genau das ist es. Und deswegen, vielleicht ein Tipp für alle, auch daran denken, was man gut kann. Oder wenn was gut geklappt hat, wirklich zu wissen, warum. Weil, also es ist so, im Discord ist es ja wieder geil, man hat dann diese Situation, man macht einen 9-Meter-Putt nicht und denkt, ich kann das eigentlich immer. Was ist ja so ein falsches Bild, da haben wir schon einmal drüber gesprochen. Oder man ärgert sich, dass jetzt im Warm-up der 15-Meter-Putt nicht sitzt oder so. Das meine ich nicht mit Können und mit reproduzierbar sein, sondern sich ehrlich damit auseinandersetzen, was habe ich denn jetzt gut gemacht und warum hat es geklappt? Nicht, was ist mein Bild von mir, was ich kann, sondern was hat gut funktioniert? Und warum hat es gut funktioniert? Und wenn bei dir es gut funktioniert hat, die ganze Runde, umso besser, dann kann man auf die Runde schauen. Und bei wem nicht eine ganze Runde gut läuft, sondern so typische Front-Nine gut, Back-Nine schlecht. Ja, da ist genau die Frage. Warum waren die Front-Nine gut? Und die andere Frage ist, was muss man an den Back-Nine anders machen und nicht, was war da schlecht?
Klar. Ja, und man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass so eine Disc Golf Runde meistens 18 Bahnen hat, ne? Also das habe ich an dem Turnier jetzt auch wieder gelernt und das hat uns, glaube ich, oder haben uns auch nochmal die European Open gelehrt, dass so eine Runde halt beendet ist, wenn der Putt an der 18. Bahn drin ist und auch im Korb liegt und dann ist die Runde rum und dann kannst du dich vielleicht über Bahnen davor aufregen oder dann kannst du dich mit beschäftigen, wie viele du wirst oder nicht. Und genauso war es hier jetzt auch in Rüsselsheim. Es ging sehr, sehr lange dann auch hin und her, was die Führung anbelangt. Und am Ende kackt dann halt dann doch die Ente, ne? Und da hat sich das dann alles entschieden. Und das ist dann glücklicherweise dann auch für mich ausgegangen. Das ist natürlich super cool, wo ich happy mit bin. Und da hast du schon recht, das ist gut. Jetzt gerade, wenn wie dieses Jahr so ein großes Ereignis wie eine Europameisterschaft ansteht, dass man da ja, ein Stück weit ein Erfolgserlebnis mal mitnimmt, wenn jetzt die anderen Turniere, die man dieses Jahr gespielt hat, nicht alle richtig rund waren. Und ich meine, klar, auch jetzt hier gab es jetzt ein paar kritische Sachen. Ich weiß ganz genau, dass es da noch ein paar Punkte gibt, die ich schleunigst in den Griff bekommen muss, bevor es dann nach Estland geht. Aber wenn die sitzen, dann bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass ich da grundsätzlich eine gute Leistung abliefern kann und vielleicht endlich auch mal eine richtig gute Leistung bei einer EM, weil du hast es vorhin gesagt, ich habe schon oft sehr viel und sehr lang dafür hingearbeitet und trainiert, aber ja, so eine richtig geile Leistung bei einer EM, nee, das hat bisher noch nicht so richtig geklappt, also für meine Ansprüche zumindest. Dieses Jahr wird es nicht einfacher, deshalb ist es vielleicht zeitlich ein bisschen schlecht gelaufen, aber ja, mal sehen.
Ja, also einfacher wird es sicher nicht, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil einfach, und das ist dann der Eingangspunkt, den ich hatte, die Erwartungshaltung auch nicht so extrem hoch ist, auch wenn die Erwartung da ist. Ja. Und ich habe es schon so oft hier gesagt, mir hat es immer geholfen, wenn ich nicht so starre Ziele hatte, die vielleicht entweder zu weit weg gesetzt waren oder mich dann beeinflusst haben in dem, was ich mache. Und einfach deswegen nicht in dem von dir so schön gesagten Hier und Jetzt sein kann. Und dann passieren so viele andere Sachen. Dann macht es keinen Spaß mehr. Dann kotzt du da ab die ganze Zeit und dann wird's noch schlechter. Es geht die Spirale eigentlich immer nur nach unten. Und das, glaube ich, bedingt ganz viele unterschiedliche Sachen. Deswegen umso besser, wenn es läuft, natürlich. Und man muss halt sehen, wie es läuft. Oder wie man es wieder zum Laufen kriegt.
Richtig, richtig. Und die unnötigen Fehler vermeiden und keine Bogies spielen. Und da kommen wir endlich zur Überleitung zu den European Open. weil European Open, Bene, ich habe es vorhin gesagt, ich habe mehr oder weniger gezwungenermaßen, war ich dazu verdonnert, European Open von vorne bis hinten durchzuschauen. Jetzt vielleicht nicht am Donnerstag und Freitag, aber definitiv am Samstag und Sonntag. Das war schon fest. Also,
ich habe es ja gar nicht gesehen, tatsächlich. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal, dass es andersrum ist, darüber sprechen. Aber ich war leider, ich hatte einen guten Grund, das Wochenende nicht Disc Golf zu schauen. Ich habe es natürlich verfolgt im Ticker, aber ich habe nichts gesehen.
Ja, dann kann ich da nur sagen, hast du was verpasst. Das war absolut
Kann ich dein Login haben, verrückt. Dann kann ich es mir nochmal anschauen.
Natürlich, gerne. Nee, es war wirklich krass. Also es war ja die Stage is set, so kann man das, glaube ich, sagen, nach Runde 3. Die Ausgangsposition war die, dass es ultra spannend wird. Nicht bei den Frauen, da war eigentlich nach Runde
2,5
oder 1,5 war schon klar, dass Christine das rockt und ja.
Boah, hat die wieder absurd gut gespielt. Also rein, ich habe es ja nicht gesehen, aber was so absurd, Abstände absurd anging gut und so extrem.
Fantastisch, phänomenal. Da fehlen einem langsam so die Superlative.
Ja, was für gute abgeklärt Runden die gespielt hat.
Ja, ja.
Wahnsinn. Ja,
und da wäre schon auch noch mal Potenzial gewesen, weil dann hier und da doch noch ein Fehler war. Aber sei ihr auch verziehen, ist auch total in Ordnung. Sie hat trotzdem, glaube ich, ein 1000er-Rating gespielt und jede Person, die mal den Kurs gespielt hat, weiß, wie gut es ist. Und das war krass. Das war einfach krass, wie gut sie gespielt hat, auf jeden Fall.
Extrem.
Aber deshalb war es natürlich bei den Frauen eher weniger interessant, wenn es jetzt um die Platzierung 1 ging. Bei den Männern hingegen, da hätte am Sonntag, glaube ich, noch, keine Ahnung, 7, 8 Leute hatten da wirklich realistische Chancen, noch zu gewinnen. Und das war natürlich krass. Und ich habe jetzt inzwischen schon mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit Leuten, die, ich sag jetzt mal, involviert waren bei diesem Turnier und entsprechend auch vor Ort waren. Die haben auch gesagt, ja, alle Augen waren eigentlich auf diese 2, 3 Leute und auf einmal macht es jemand, der vielleicht nicht so viel Druck zumindest von außen hatte. Und Corey Ellis gewinnt das Ding und meiner Meinung nach gewinnt er einfach, weil er die wenigsten Fehler gemacht hat. Also 3 Runden in Folge, Runde 2, 3 und 4, Bogey-free, kein einzigen Bogey. Das ist
richtig krass.
Und jetzt halte ich fest, über das ganze Turnier hinweg, 2 OB-Strokes.
Boah.
2 Alter. OB-Strokes, das finde ich krass, das finde ich wirklich
Das ist da vor allem richtig krass.
Genau, eine richtig starke Performance und am Ende halt natürlich auch verdient. Ich meine, es sah zwischenzeitlich nicht so aus, als ob er es macht, weil es da andere gab. Aber ja, dann kam diese Bahn 16, die hat nicht nur die Träume von Anthony Barella zerstört, die, ja, da hat
auch Ricky Wysocki schon... Ich fühle es so sehr, Gott sei Dank. Ricky Wysocki
gelitten, aber auch ein Benedikt Heiß. Was hast du damals gespielt?
Eine 16. 12,
13? 16, oh, okay. Ich habe immer allen Leuten gezählt, du hast eine 13 da mal gespielt. Eine 16 ist gut.
Das es sind also 13, oder? Nee, 16, ja doch, es waren 16. Meine ich. Ich müsste es nochmal nachschauen. Aber es war auf jeden Fall ultra viel. Es waren auf jeden Fall zweistellig über. Und es ist ja Paar 4.
Das ist stark. Das ist wirklich stark. Aber ja. Das Ding ist halt erst durch, wenn Bahn 18 auch beendet ist und es war bitter anzusehen, es hat richtig wehgetan, als Anthony Barella da Wurf nach Wurf einen Ticken zu lang oder dann doch mal seitlich oder wie auch immer wirft. Das war echt hart. Natürlich gibt es danach die Stimmen so, ja, er selbst oder ein Paul Macbeth, der dann zwischenzeitlich an sein Back ist und gecaddied hat, weil er selbst nicht mehr zu Ende spielen konnte. Hätte ihm sagen müssen, hey, leg den ersten Wurf direkt ab oder leg nach dem ersten verfehlten Wurf ab. Aber das nehme ich nicht so ganz für ernst, weil in der Situation machst du das nicht. Ist der erste Wurf drin, diskutiert da niemand drüber, dass er hätte ablegen sollen. Also schwachsinnig und er kann es ja. Also war jetzt nicht, dass es absurd weit oder absurdes Risiko war.
Richtig, der im Schlaf.
Richtig, die Bahn hat er 30 Mal trainiert, aber... Ja, es war in dem Moment für ihn nicht machbar und es war von außen extrem bitter, das mit anzusehen, aber die anderen haben es besser gemacht und Corey Ellis danach kurz und knapp das Ding direkt hingelegt und hat damit natürlich einen Grundstein gelegt und an der nächsten Bahn, finde ich, zumindest den Wurf des Turniers gemacht, weil er damit erstmal gesagt hat, hey, also heute kann mir hier niemand was, heute bin ich der Star und hat das Ding souverän zu Ende gespielt, als ob er schon, keine Ahnung, 20 Majors gewonnen hätte. Daher absolut verdient.
Mega geil. Ja, ich muss es mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich habe nur die Zahlen halt dazu gesehen und nicht, wie es passiert ist und habe auch nicht schlecht geschaut, nachdem ich irgendwie, ich glaube, nach Bahn 13 oder so hatte ich mal reingeschaut, mit einem halben Auge dachte, ah ja, okay, alles klar. Das Ding... läuft wie erwartet, freut mich, dass er auch mal was gewinnt. Und dann habe ich es nur auf dem Instagram-Post gesehen, dachte so, Corey Ellis, ich habe überhaupt nicht gesehen, dass der irgendwo in den Top 5 ist.
Richtig.
Habe ich gar nicht drüber nachgeguckt. Also wirklich, ja, total geil. Und ich finde es total schade gerade, dass ich es nicht gesehen habe. Ich würde da so gerne mit dir noch fachsimpeln, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist total ärgerlich. Und ich habe immer gehofft, dass wir das machen können, weil ich ja so viel gesehen habe Anfang des Jahres und du dir auch mal was anschaust. Und ich kenne genau dein Gefühl gerade, das du hast. So, jetzt bin ich hier mit meinem Thema voll aufgelaufen.
Ja, dann, ich will jetzt hier auch gar nicht dir zumindest zu viel spoilern.
Schaut's euch an.
Schaust dir auf jeden Fall unbedingt an. Also das ist wärmstens zu empfehlen. Das war ganz, ganz großes Disc Golf. Und ich würde auch noch mal explizit darauf hinweisen, schaut euch auch die Runden von den Frauen an. Das war mindestens genauso stark. Und hier mein persönlicher Take ja auch, dass sich Evelina schon in der ersten Runde genau an derselben Bahn das Turnier zerstört hat.
Ja.
Weil bis dahin hat sie wahnsinnig gespielt, wahnsinnig gepattet. Dann kam die Bahn und sie hat, glaube ich, eine 8 oder so auch gespielt. Und danach ging nichts mehr. Nicht nur in der Runde, sondern grundsätzlich. Super schade, weil sie zuletzt eigentlich extrem gut gespielt hat. Das wäre die Chance vielleicht gewesen, aber so, haben trotzdem zwei Europäerinnen die ersten beiden Plätze belegt.
Aber es ist halt der Punkt, es reicht dir einfach nicht mehr. Also du musst wirklich auch bei den Frauen von vorne bis hinten ordentlich durchziehen, damit du da mitmachen kannst. Und Evelina hatte das noch nie, sondern die hat so Moonshot-Runden gehabt, wo sie alle zerstört hat und dann die anderen waren so okay außenrum oder auch gut. Ja. So war jedenfalls immer meine Wahrnehmung und das auch, was ich immer live gesehen habe, wenn ich es gesehen habe, waren so völlige wahnsinnige Runden und dann halt so zwei, drei, eher zwei als drei, die dann okay waren und trotzdem hat es gereicht am Ende. Und Christine ist halt genau das Gegenteil.
Ja.
Da musst du suchen, dass du mal eine schlechte Runde findest.
Ja, Christine ist dann doch eher eine Maschine, was das anbelangt. Also wirklich eine Maschine.
Wahnsinn. Wirklich.
Die spielt es runter, ohne zu zucken. Und in meinen Augen, in allen Belangen, die es im Disc Golf so gibt, ein absolutes Vorbild.
Voll.
Punkt aus Ende. Also da, ja, krass. Biene, lass uns das Thema abrunden mit einer Frage. Ich habe noch einen Take gesehen aus einem Video, dass jemand dann auch gesagt hat, solche Bahnen darf es eigentlich nicht geben. Nach Aha. dem Motto, du kannst nicht mit so einer Bahn ein Turnier, geschweige denn ein PDGA-Major entscheiden. Und das hat diese Bahn, also kann man drüber diskutieren oder nicht, aber diese Bahn hat das maßgebend entschieden, diesen Ausgang des Turniers. Was sagst du dazu? Ist das okay, wenn es eine Inselbahn gibt? Man muss vielleicht jetzt nochmal dazu sagen, für Leute, die es nicht gesehen haben oder die diesen Parcours nicht kennen, diese Bahn 16 auf diesem Parcours in Nokia, genannt The Beast, hat eine, ich sag jetzt mal, eine Linkskurve langgezogene Landefläche, die dann wiederum so vom Sweet Spot wiederum eine eigene kleine Insel hat, in der der Korb steht, die aber, ja, je nachdem, wo man liegt, mal 100 Meter weg ist, mal 120 oder wenn du kurz ablegst, vielleicht dann auch nur noch 60 plus ja. minus sind. Also es gibt die Option, zweimal abzulegen, dann kannst du mit dem dritten Wurf bei einer Par 4 auf diese Insel spielen, das ist ein 60-Meter-Wurf und dann kannst du das Par spielen. Oder du riskierst einfach mit dem zweiten Wurf direkt in die Insel zu gehen, dann aber auch mit der Regelung, dass du keinen Strafwurf bekommst, du musst aber den Wurf wiederholen, sogenannte Bunker Rule, bekommst keinen Strafwurf, musst aber den Wurf aus der Distanz nochmal wiederholen und ja, da sind schon viele dran gescheitert und wie gesagt, es gab dieses Take, das darf es eigentlich nicht geben.
Boah, finde ich schwierig. Was heißt, darf es nicht geben? Also auf der anderen Seite, klar, erlaubt diese Bahn sehr hohe Scores. Das tun aber andere Bahnen auch und die sind sicherlich nicht so designt wie diese, aber das gibt es und ich würde fast sagen, auf der Mehrheit der Parcours, die wir online sehen können, gibt es so Ausreißerbahnen und dann sind es halt mal 7 und 8, was aber auch extrem ist für diese Riege an Spieler und Spielerinnen. Ich bin jetzt im ersten Nachdenken nicht der Meinung, dass es sowas nicht geben darf, weil wenn die Bahn auch gute Ergebnisse hergibt, ist es auf jeden Fall möglich. Nee.
Ja.
Und vor allem, also man muss ja gerade bei diesen letzten vier Bahnen auf Nokia, da ist jede Bahn hat das Potenzial, komplett schief zu gehen. Und du kannst auf jeder Bahn den Birdie spielen, du kannst aber auch in den Profi-Segmenten 3, 4, 5 überspielen, weil es einfach du auch nicht zu 100% nur in der Hand hast. Das sind alle Bahnen, wo ein kleine Berührung, ein Roller, Bahn 17 zum Beispiel, kommt der nicht gescheit auf, ist das Ding weg. Ganz ja. einfach. Und dann spielst du halt, wenn du den Part von unten nicht machst, auch noch die 5. Also,
richtig.
Von dem her, nee, finde ich nicht, dass man solche Bahnen nicht haben dürfte. Gleichzeitig verstehe ich den Punkt, dass eine Bahn kein ganzes Turnier entscheiden darf. Ich verstehe, wo das herkommt, weil du alles, was vorher passiert ist, ist irrelevant. Und da tendiert so eine Bahn wie 16 dazu. Das haben wir jetzt, ich würde sagen, alle zwei Jahre sieht man das mal. Und es ist ja schon krass, wie viele Titel diese Bahn genommen hat. Oder auch wenn man weiter runter geht, wie viele Cuts verpasst worden sind, deswegen wie krass Platzierungen sich verändert haben durch diese Bahn. Ja, ich würde sagen, ist bekannt. Passt schon für mich.
Genau, also ist bekannt und man kann jetzt natürlich auch über das Wort, wie soll ich sagen, Regelmäßigkeit oder Standard diskutieren. es kommt immer vor, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass jede zweite Person da in jeder zweiten Runde eine 10 spielt oder so. Ne? Also ja, es kommt vor, dass da mal eine 7, eine 8 fällt, eine 16 natürlich auch mal, aber halt auch nicht jedes Mal. Und deshalb finde ich schon, dass es okay ist, zumal, und das muss man, finde ich, schon auch nochmal sagen, es ja auch die Möglichkeit gibt, abzulegen. Zwar nicht komplett zu 100% sicher, aber die Leute wollen ja dann auch immer aus 110 Meter auf diese Insel draufgehen.
Das Geile an der Bahn ist halt,
sie sind nicht dazu gezwungen.
Vom Tee aus wird keiner, der in der MPO jetzt da gespielt hat und wahrscheinlich auch selten anders in irgendwelchen Pro-Sphären sich denken, ich leg den ab. Alle werfen den ersten Wurf und dann überlegen sie. Und diese Situation führt eigentlich fast immer dazu, dass du auf die Insel gehst. Ja. Und dann hast du die mentale Situation, ich glaube, das habe ich sogar hier im Podcast schon mal gesagt, weil ich war in dieser Situation. Wenn ich jetzt ablege und dann hochspiele, kann ich es einfach nochmal versuchen und treffen. Und das killt dich. Genau diese Situation, dass, und der Ablegewurf, den du vielleicht zweimal vorher, 4 Tage vorher im Training gemacht hast, ist auch nicht so einfach, weil das OB wird immer spitzer und du hast immer Wind, der da unten aber von woanders kommt, lustigerweise. Das heißt, der ist auch nicht so einfach gegeben. Und dann lässt du den 20 kurz und hast auf einmal keinen 50, 60 Meter Wurf, sondern 70, 80 Meter Wurf auf die gleiche Insel. Naja, also so viel einfacher ist es dann nicht. Das ist nur einfach, wenn du von vornherein denkst, okay, ich lege jetzt ab. Dann hast du es im Kopf. Und sonst zählst du Würfe. Also, weil dann wird es auch die 5. Mindestens.
Klar, ja. Ja, ja
ist eine geile Bahn. Also ist auch wirklich.
Ich bin da bei dir.
Vor allem gameplan-technisch, es wird auch, dir fehlt die Scheibe.
Natürlich. Natürlich, wenn du da viermal geworfen hast.
Ich habe damals abgelebt, weil ich keine Scheibe mehr hatte, der ich vertraut habe, da reinzugehen.
Ja. Ja, natürlich. Also wenn du da echt viermal wirfst.
Und habe dann ins OB geworfen, weil ich völlig unerfahren und völlig überfordert mit der Situation war. Und deswegen hat mir diese Bahn so krass das Genick gebrochen.
Ja. Und ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, die Bahn wurde jetzt auch noch mal vor, wann war es denn, vor 4, 5 Jahren oder so, dahingehend geändert, dass es nicht mehr Bahn 13 oder sowas ist, vom eigentlichen Flow her, sondern Bahn 16, damit sie einfach noch später kommt, weil es dadurch natürlich noch spannender wird. Und das finde ich schon auch noch mal eine extreme Perspektive, weil alle wissen, dass diese Bahn viel entscheiden kann.
Ja.
Und in der Situation, und wenn du dir die Bilder anschaust, dann siehst du, dass da einfach, keine Ahnung, ich habe es nicht händisch gezählt, aber wahrscheinlich 2000 Leute hinterm Korb standen. Mhm. Also allein hinterm Korb wahrscheinlich 1.000, 2.000 Leute und dann nochmal ringsherum natürlich auch nochmal 1.000, die sich das halt angeschaut haben. Und wenn du halt da einmal daneben geworfen hast, dann weißt du ganz genau, fuck, wenn ich den jetzt nicht reinmache, dann wird das hier aber zum Desaster und ich führe aber gerade das Turnier an.
Richtig.
Und dann hörst du vielleicht auf einmal so, wenn dein zweiter Wurf im OB aufkommt, hörst du auf einmal einen Raunen und denkst du so, ja fuck, alle schauen mir auch noch zu, was mache ich denn hier? Und ich krieg dieses Ding nicht mehr rein.
Ja, und so eine Kulisse ist also extrem selten.
Genau, und das ist, finde ich, fast mit der größte Einfluss auf der Bahn überhaupt, weil der Wurf selbst absolut machbar. Kann jemand wie Anthony Beretta oder auf dem Level, können die Jungs, Mädels alle im Schlaf machen, aber unter den Bedingungen ist es halt dann doch nochmal mental und da sage ich, das gehört bei so einem Turnier halt einfach auch dazu.
Hey, ja, und ich meine, es gibt ja super viele vergleichbare Bahnen. Also wenn du zum Beispiel Bahn 17 USDGC anschaust, ist es exakt das Gleiche. Alle wissen.
Aber da war es genau dieselbe Diskussion.
Also genau, ja, voll. Aber
das wurde auch nochmal gesagt, so hey, Bahnen wie 16 Nokia oder 17 USDGC, damals Johnny McRae, die dürfen das nicht entscheiden, dieses Turnier, da war es genauso. Aber um deinen Satz zu beenden, ja, sehe ich auch so, das ist, ja, machbar. Also bei selbst USDGC kannst du vorlegen. Also zwar jetzt nicht direkt zur Insel hin, aber du kannst da vorlegen. Du machst es halt nur nicht.
Nee, genau, mach das
nicht. Schaffe ich.
Ja, ja, klar. Auf die Insel werfe ich, kein Problem.
Klar.
Und je nach Pin-Position mache ich dann den Putt oder nicht. Ja, so, apropos spannend. Pin-Position. Deine Closing-Frage hat noch viel mehr Themen aufgemacht, als wir sie wollten.
Als gedacht.
Ich muss jetzt noch ganz kurz eine Sache sagen, weil ich nicht genau weiß, ob wir, bevor es dann soweit ist, noch dazukommen. Und zwar, wir haben in unserer letzten Folge gesagt, der Parcoursplan für die EM ist noch nicht draußen. Der ist jetzt draußen.
Der ist draußen.
Und richtig. Leute, den müsst ihr euch mal anschauen, weil das ist das Paradebeispiel für modernes Parcours-Design, meiner Meinung nach. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Wahrscheinlich schon. Ich sag's einfach. Wenn ihr es euch anschaut, es gibt dort je Bahn mögliche unterschiedliche Tees, möglich unterschiedliche Körbe. Unterschiedliche Körbe und Tees für auch unterschiedliche Divisionen, immer anders. Und wenn Bahnen gleich gespielt werden, teilweise auch unterschiedliche Paarvorgaben.
Ja.
Und am Ende ist das die perfekte Lösung für diese ganze Diskussion. Es gibt Bahnen, die werden gleich gespielt. Es gibt Bahnen, die werden angepasst gespielt. Es wird aber jede Division komplett einzeln betrachtet. Und hier wird nicht nur unterschieden, und das finde ich extrem gut, und deswegen sage ich modern, hier wird nicht nur unterschieden zwischen MPO und FPO und alle anderen machen ihr Ding, sondern hier wird auf jede Spielleistungsgruppe geschaut und alle werden fast unterschiedlich behandelt. Und das ist richtig geil. Da wurde sich ganz viel Mühe gemacht und Politik schätze ich. Ich kenne den Verlauf davon nicht und wie das alles zustande gekommen ist, aber es ist mega geil.
Ja, witzig, dass du es ansprichst bezüglich Verlauf und Politik und so. Ich hatte das letzte Mal auch schon gesagt, so, den Plan gibt's noch nicht und was ist denn da los, das kann doch nicht sein. Hab inzwischen Zeit auch rausgehört, es lag wohl auch daran, dass die FJ18, die Division der Damen unter 18, dass die ursprünglich auch von den MJ18 Tees abwerfen sollten.
Ja.
Und daraufhin haben sich wohl einige gemeldet nach dem Motto, hey, das geht doch nicht, das können wir doch nicht machen, das ist nicht gerecht, was dann auch berechtigterweise dann geändert wurde. Und da gibt es dann auch nochmal was Eigenes. Und ja, stimme ich dir voll zu, es ist zumindest, was man so vom Plan aus der Theorie heraussehen kann, ein extrem durchdachtes Parcours-Design. War nicht anders zu erwarten von Seppo, der den Kurs ja gemacht hat. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann vor Ort aussehen wird. Ich bin so ein bisschen beruhigt, wobei das fast schon absehbar war. Das ist jetzt nicht der krasse, ich sag jetzt mal, Distanzwurf oder Weitwurf-Parcours. Da geht es jetzt nicht nur darum, 180 Meter beim ersten zu werfen. Sondern es gibt auch echt einige Par-3-Bahnen plus, minus 100 Meter. Ja. Wobei die, glaube ich, auch extrem spannend und schwierig werden, weil sie extrem eng sein werden. Also im Sinne von Fairways und so. Das könnte ja auch einige Würfe kosten.
Ja, absolut. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was du erzählst, was alle anderen erzählen, die dann dort sind. Und mich würde da auch generell mal Meinungen interessieren, so was so ein Parcours-Design für alle einzelnen Spieler und Spielerinnen bedeutet und wie sie es gefunden haben, weil am Ende vereint das eigentlich sehr viele Sachen. Das Einzige, was hier nicht vereint wird, ist, alle spielen den gleichen Parcours und ist doch egal.
Klassiker. Ja, ja. Nee, total schön. Und du sprichst es so ein bisschen an, die Europameisterschaft. Wir sind noch nicht so ganz drüber im Klaren, wie und ob wir die Europameisterschaft jetzt auch so mit dem Podcast so ein bisschen verfolgen werden, weil das dieses Jahr einfach ein bisschen schwieriger ist. Das Team Rücken ist nicht zusammen vor Ort. Aus genanntem Grund. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich ist es eh auch sehr, sehr aufwendig. Darf man, glaube ich, so schon auch sagen. Hat uns auch das letzte Mal gezeigt. Deshalb müssen wir noch ein bisschen gucken. Wenn ihr euch was ganz Spezielles wünscht, dürft ihr uns das gerne mal mitteilen und sagen. Ansonsten werden wir gucken, wie wir es machen werden. Werden da auf jeden Fall spätestens danach drüber berichten, ausführlichst. Aber auch so glaube ich, dass da hier und da vielleicht ein Lebenszeichen kommen wird. Und
ja, das muss ich gleich vielleicht nochmal unterstreichen. Wenn ihr das möchtet, dann sagt es uns. Weil es ist einfach wirklich noch nicht klar. Und sich den Aufwand zu machen, ist noch fraglich. Und was uns auf jeden Fall hilft, den Aufwand zu machen, sind Stimmen, dass sich das lohnen wird oder dass das gewünscht ist. Und dass wir das nicht nur für uns machen, ist, glaube ich, auch mittlerweile klar. Weil sonst könnten wir uns auch einfach kurz am Telefon treffen und das besprechen, was wir auch so oder so machen. Also das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Deswegen, ihr tut uns einen Gefallen, wenn ihr euch dazu mal zurückmeldet, über welchen Kanal auch immer. Und alles Weitere, glaube ich, mit Blick auf die Zeit, Domi, klären wir dann, wenn es soweit ist.
Richtig. Richtig. Nee, das machen wir. Ich habe mich gerade auch ein bisschen erschrocken, dass die Zeit doch schon so fortgeschritten ist von den Punkten, die wir jetzt eigentlich heute besprechen wollten. Klar, da ist quasi nichts abgehakt, auch nicht schlecht.
Naja.
Aber ja, so ist es. Genau, wir beide müssen jetzt noch klären, wie wir das machen und wann die nächste Folge ist. Aber ansonsten, Bene, bei 19, schieß los.
Was passiert bei mir in nächster Zeit, habe ich schon in den ersten 5 Minuten gesagt. Das wird so bleiben. Ich glaube, ich möchte sagen, dass ich es total gut fand, heute mal wieder so eine, es war für mich mehr so eine typische Folge Paartherapie. Das hat mir viel Spaß gemacht und auch so vom einem ins andere Thema zu taumeln hat mir viel Spaß gemacht und ich möchte mich noch entschuldigen, dass ich nicht die Ostpark Open angesprochen habe. Ich hätte es machen sollen. Nein, auch wenn das auch dein Thema ist, natürlich. Aber der Punkt wäre, ich hätte als guter Partner hier in dem Podcast das schon vorher sagen sollen, dass du da so gut abgeschnitten hast und dich nicht in die Pflicht nehmen müssen. Das wollte ich noch sagen. Du musst es jetzt auch gar nicht kommentieren, aber das ist mein Tag, weil ich nicht sagen kann, was bei mir passiert in den nächsten 2 Wochen für Bahn 19. Und ansonsten wünsche ich allen einen guten Disc Golf Sommer. Es finden so krasse Turniere statt. Ah, ja, das will ich noch sagen. Ja. Ich bin tierisch sauer auf mich selber, weil ich nicht spielen kann. Und es gibt jetzt das nächste Turnier, das mega geil wird wahrscheinlich, so wie alles aussieht und ich nicht mitmachen kann. Und zwar ist das, check mal Disc Golf Hamburg aus, Leute. Das wird wahrscheinlich geil, da ist die Anmeldung jetzt offen und das verspricht einiges Ende September. Ich selber werde es nicht machen können. Ich habe mit den Jungs und Mädels auch schon ein bisschen geschrieben, du hast es mir schon geschrieben. Ich werde es nicht machen können, aber wer kann unbedingt machen? Es sieht krass aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorgeschlagen, lass uns einen Paartherapie-Rückenausflug machen. Wird wohl nicht klappen aufgrund des Rückens. Mal sehen, ob vielleicht ein Teammitglied vor Ort sein kann.
Mach mal.
Aber ja, hast du vollkommen recht, verdient auf jeden Fall einen Shoutout. Check das mal aus. Und ansonsten, ja, ich glaube, du weißt, was ich. Ich kommentiere jetzt nichts so zu Rüsselsheim. Das Thema ist beendet, alles gut. Und ich habe und werde da auch nur grinsen und nichts zu sagen. Ansonsten, Bene, ich glaube, zu mir ist auch alles gesagt. Ich muss gucken, dass ich schnell schleunigst wieder fit werde und spielen kann. Und ja, dann Vollgas, EM-Vorbereitung, Fitness, Spielen, Putten. Kopf bisschen vorbereiten, in die Richtung lenken, Kursplan jede Nacht und jeden Morgen anschauen und unter das Kopfkissen legen.
Oh Gott, ich habe so lange gedacht, dass es wirklich was bringt, aber es bringt nichts.
Ja, also ich auch, aber irgendwie, nee. Ich habe keinen Witz, ich habe früher echt öfter mal mein Caddybook unter das Kopfkissen gelegt. Also das Caddybook, das man von dem jeweiligen Turnier bekommen hat. Also ist jetzt kein Spaß, aber vielleicht rundet die Folge ab und in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge, nicht mit der Folge, sie ist schon wieder rum. Ich schließe mich an deine Wünsche. Genieß den Disc Golf Sommer.
Yes.
Peace out. Hey,
Domi, bist du abergläubisch? Sag mal.
Ich? Ja? Ob ich abergläubisch bin?
Ja oder nein?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Gut, vielen Dank. Tschüss.
Tschüssi.